Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei unserer Sendung Eisberg voraus und heute mit etwas ganz Besonderem, denn wir sind heute im Live-Chat. Ich habe schon gesehen, die ersten von euch haben sich schon zugeschaltet und ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch ganz besonders, dass der Olaf Schröer heute wieder dabei ist. Wir werden uns heute wieder über ein Krisenthema unterhalten, nämlich immer noch über Corona. Wir haben letzte Woche schon einiges dazu gehabt und es sind noch viele, viele weitere Fragen eingegangen zu uns. Die wollen wir heute versuchen zu beantworten, zumindest aber zu diskutieren. Und vielleicht gleich der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, entweder ihr schreibt die direkt in Live-Chat rein und wir werden dann versuchen, dass wir diese Fragen mit aufgreifen. Oder aber, wenn sie sonst nicht mehr beantwortet werden können, der Zeit wegen, dann schreibt sie uns einfach an fragen@amazing-discoveries.org. Dann können wir sie vielleicht in der nächsten Sendung mit einbringen. Es soll ja ein regelmäßiges Format sein. Wir wollen das ja zunächst mal Woche für Woche versuchen, dass wir aktuell in dieser Krise sozusagen unsere Themen haben. Nun, dazu sei noch gesagt, wir machen heute bis Punkt 19 Uhr, also um 19 Uhr blenden wir den Chat und das Programm aus. Bis dahin wollen wir fertig sein. Und dann sei noch gesagt, ich habe das letzte Mal schon versprochen, wir sagen noch ganz kurz, warum diese Sendung Eisberg voraus heißt. Du ahnst es bestimmt schon, warum wir Eisberg voraus heißen, aus welchem...
Es gibt da eine Vision von Ellen White, wo sie so eine Vision hatte, wo ein Schiff auf hoher See war und dann war ein Eisberg. Und da kam die Stimme Eisberg voraus und die Stimme sagte, den Eisberg rammen, volle Kraft voraus. Und da hat Ellen White davon gesprochen, das war damals so eine Krise in der Wendgemeinde, dass es eben eine Krise vor uns steht und dass man diese Krise begegnen sollte und nicht einfach ausweichen.
Genau, danke. Und wir haben das zum Anlass genommen, weil da eben die Krise voraus ist. Wir halten drauf zu und wir beschäftigen uns damit. Wir versuchen nicht davon wegzurennen, sondern wir wollen uns auch hier damit beschäftigen. Nun, jetzt kamen einige Fragen. Die erste Frage, die uns erreicht, achso, vielleicht sei noch gesagt, solltet ihr Fragen in den Chat schreiben? Das wäre total super. Oder solltet ihr uns welche per Mail schicken? Schreibt bitte mit drauf, woher ihr kommt. Wir wollen eure Namen nicht veröffentlichen. Wir wollen nur sagen, ob ihr vielleicht aus Hamburg seid oder aus Duisburg oder aus Bochum oder wenn es Bielefeld, wenn es das gibt, wer daher kommt. Also, es wäre super, wenn ihr das mit reinschreibt. Dann wissen wir, wo wir sind. Die erste Frage war eine ganz besondere Frage, die uns erreicht hat. Denn die erste Frage, die heißt, könnt ihr bitte nicht so schnell sprechen? Und ich denke, man meint mich, weniger dich. Du sprichst immer sehr besonnen und deutlich. Ich will versuchen, langsamer zu sprechen heute. Gucken, ob es mir gelingt, sonst schreibt es in den Chat. Einige von den Fragen, die uns erreicht haben. Hier fragt jemand, welche Vorerkrankungen hatten denn die Corona-Toten? Also können wir, es gibt so und so viele Corona-Toten. Kann man der Statistik trauen oder nicht? Hatten die irgendwelche Vorerkrankungen?
Was man sagen kann, ist Folgendes. Die Menschen, die gestorben sind, waren meistens entweder Menschen, die sehr alt waren, der Durchschnitt über 80 in Deutschland, von denen, die an Corona gestorben sind. Und die jünger waren und gestorben sind, die hatten in der Regel Vorerkrankungen. Welche das waren, sind ganz verschieden. Das können Herz-Kreislauf, das können Lungenerkrankungen oder andere Dinge gewesen sein. Das kann man selbst in den Medien recherchieren. Das ist auch nicht so entscheidend. Aber entscheidend ist, dass es Vorerkrankungen gab, die den Menschen sehr geschwächt haben, sein Immunsystem geschwächt haben und dadurch das Coronavirus entsprechend auch den Menschen belastet hat. Manchmal ist es auch so, dass die Menschen da in ihrer Vorerkrankung gestorben sind, gar nicht am Corona, obwohl das unter den Corona-Toten zählt, denn weil sie eben positiv getestet wurden. Aber das sind halt verschiedene Möglichkeiten, die hier auch mit alle in dieser Statistik erscheinen.
Ich glaube, das haben glaube ich viele, viele Ärzte bemängelt, dass sozusagen was veröffentlicht wird. Wenn derjenige auch Corona hatte, dann wurde er erstmal als Corona-Toter gezählt. Und das verfälscht es so ein bisschen. Interessanterweise, wir haben keine wirkliche Statistik dazu.
Nein, gibt's nicht.
Also wir können nicht sagen, welche Erkrankung hatten diese Menschen. Interessant ist vielleicht, wenn man sich die Berichte, ich hab hier einen Bericht mit vom Robert-Koch-Institut, die aktuelle Datenlage, die veröffentlicht ja jeden Tag, wie es so aussieht. Und da kann man eben, ich habe das jetzt vom 26.03. mir mal genommen, gibt es auch von heute, die Zahlen sind die gleichen, ich habe die geprüft. Wie ist das Durchschnittsalter der Corona-Toten? Die heißt es, der Altersmedian liegt bei 83 Jahren. Das ist schon gewaltig hoch. Also ich meine, das ist ja höher als die deutsche Lebenserwartung sozusagen für Männer und Frauen. 83 Jahre. Und da kann man davon ausgehen, dass da wahrscheinlich schon irgendwelche Erkrankungen, Altersschwächen sind.
Ich denke, was noch ganz wichtig ist zu sagen an der Stelle, es gibt momentan eine heiße Diskussion über die Frage, wie gefährlich ist der Coronavirus eigentlich? Oder dieses, es gibt verschiedene Namen, wie da genannt wird, aber einige sagen, der ist eigentlich sehr harmlos und sogar noch weniger gefährlich als die Grippeviren, die jedes Jahr immer wieder erscheinen, die Influenza. Einige sagen, der ist sehr gefährlich und der könnte zu einem, das könnte zu Millionen von Toten führen. Ich glaube, dass diese Diskussion im Endeffekt heiß geführt werden könnte, aber nicht sehr hilfreich ist. Ich denke, entscheidend ist, dass wir das, was vom Staat her für Maßgaben kommen, ist egal, ob uns die gefallen oder nicht gefallen, dass wir uns danach richten. Es könnte sein, dass der Virus noch gefährlicher ist, als wir ihn jetzt wahrnehmen. Es könnte aber auch sein, dass man merkt auf einmal, puh, in 2-3 Wochen alles ebbt wieder ab und es war gar nicht so, wie es eigentlich gedacht oder vorausgesagt ist. Also von daher, wir stehen momentan in einer Situation, an einem Punkt, wo das in jede Richtung weitergehen könnte. Und deshalb ist es, denke ich, müßig darüber zu diskutieren. Wichtiger ist die Frage, was macht das mit uns, mit unserer Gesellschaft? Welche Folgen hat das, was jetzt auch gerade beschlossen ist, uns, wie wird es weitergehen? Ja, das sind, denke ich, Fragen, die auch gerade von der Prophetie her sehr spannend und interessant sind.
Ich habe hier gerade, ich gucke gerade in den Live-Chat rein. Im Live-Chat hier fragen Zuschauer aus Kärnten, aus Stuttgart und aus Nassstetten bei Koblenz sowie aus Leonberg, wird die Frage gestellt, soll man sich, wenn man in der Pflege arbeitet, impfen lassen und auch am Sabbat arbeiten? Interessant, also das ist die Frage nach der Impfung. Da haben wir auch im Vorfeld schon Fragen bekommen, ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Wie ist es? Ich verbinde das hier gleich mal mit einer Frage, die ein Zuschauer uns auch geschrieben hat. Sollte man sich einer Zwangsimpfung widersetzen? Also hier geht es um das Thema Impfen. Wenn zwangsgeimpft wird, sollen wir dagegen Widerstand leisten? Beziehungsweise, wenn man in der Pflege arbeitet, ist es geschickt, wenn es eine Impfung gibt, sich dagegen impfen zu lassen?
Ich glaube, da stellt ihr die Fragen den falschen Leuten. Denn wir sind keine Ärzte. Aber es gibt interessante Videos dazu. Ich kann euch empfehlen, ein Video von Dr. Mutter. Dr. Mutter ist ein deutscher Arzt, ein Naturheilarzt, der wirklich sehr kompetent ist. Er ist eigentlich momentan der Beste, den es so gibt in ganz Deutschland. Und er hat einige Videos über das Impfen rausgegeben. Und er sagt, und ich tue mich erst einmal mal bei ihm anschließen, er sagt, dass Impfen, auch gerade, ob das nicht Corona ist oder andere Impfungen, problematisch sind und die Impfschäden manchmal immens sind und dass er dringend vom Impfen abrät. Die Frage ist eher, die ich an der Stelle stellen würde, wenn ich Pflegekraft bin, ist die Frage weniger, kann eine Impfung mich vor der Ansteckung bewahren, sondern mehr die Frage ist, wenn ich mit dem Virus konfrontiert werde, wie kann mein Körper, meine Immunabwehr so stark sein, dass ich nicht krank werde? Und ich denke, das ist das Prinzip generell. Das Prinzip der Naturheilmedizin und der Naturheilkunde ist das, dass man sagt, wie kann der menschliche Körper so gestärkt werden, dass Bakterien, Viren, was auch immer da ist, uns nicht schädigen. Und das sind auch diese Prinzipien des New Start, dass wir sagen, dass wir uns so gesund verhalten wollen in unserer Lebensweise, in der Ernährung und in unseren anderen Dingen, ob das jetzt Bewegung ist, frische Luft und Sonnenschein, dass wir da auch nicht erkranken. Und natürlich, die Frage ist immer noch, wenn wir krank werden, was machen wir dann? Da gibt es dann auch wieder verschiedene Dinge. Natürlich hat die Schulmedizin auch ihren Platz an der Stelle, aber ich würde immer sagen, ich würde von einer Impfung prinzipiell abraten. Ja.
Ich glaube, wenn wir, also interessant ist mal bei Ellen White lesen, sie hat ihren Mitarbeitern mal empfohlen, sich irgendwo impfen zu lassen. Aber ich glaube, was wir heute sehen in den Impfungen, was ja so groß in der Kritik ist, ich glaube, daher kommt auch die Frage, da sind Sachen drin, die da eigentlich nicht reingehören und nicht drin sein sollen. Da gibt es halt jede Menge große Debatte gerade drüber und deswegen gerät man gemeinhin davon ab. Jetzt war noch die Frage, die ja dazugestellt wurde. Wenn ich in der Pflege arbeite zum Beispiel, soll ich dann am Sabbat arbeiten? Also ich meine, natürlich die Frage an unsere Ärzte, an unser Pflegepersonal. Und ja, also wir können natürlich unsere Krankenhäuser nicht alleine lassen. Wir können natürlich die Leute nicht allein lassen, die uns brauchen, eben auch am Sabbat. Ich glaube, was man geschickt machen kann, einige versuchen das so hinzutauschen, dass sie, wenn es geht, den Sabbat frei haben können, um in der Gemeinde zu sein. Aber natürlich, manchmal geht es nicht. Und ich vergleiche das so ein bisschen auch mit Pastoren zum Beispiel, die am Sabbat natürlich arbeiten, Leviten, die am Sabbat gearbeitet haben.
Ja. Ich denke, Jesus hat deutlich gesagt, dass man am Sabbat prinzipiell nicht arbeiten sollte. Aber Jesus hat am Sabbat auch geheilt und Gutes getan. Das heißt also, ein Dienst am Menschen ist prinzipiell am Sabbat nicht verboten. Und wenn jemand im Pflegedienst steht, wie du gesagt hast, wenn es gut ist, sollte man tauschen, wenn es möglich ist. Aber es ist nicht immer möglich. Wenn man am adventistischen Altersheim oder Krankenhaus arbeitet, dann muss dort auch am Sabbat Dienst gemacht werden. Und von daher ist es so, dass man aber dann seinen Dienst am Sabbat nicht als Arbeit verstehen sollte, sondern als Dienst am Menschen. Und von daher, denke ich, ist es sicherlich für Ärzte und Krankenschwestern auch nötig, Sabbats auch zu helfen.
Okay. Vielleicht hier noch die Frage, die wird hier, kommt hier gerade nochmal auf im Chat, und zwar aus Hof in Oberfranken. Das Problem ist, dass wir gezwungen werden, uns zu impfen und wir müssen samstags arbeiten. Also das sind vielleicht so zwei Themen. Vielleicht machen wir erstmal kurz dieses Impfthema. Also die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also wir stellen uns vor, es kommt ein Gesetz durch, es ist ja gerade in der Diskussion, ob es eine Zwangsimpfung gibt. Ja. Jetzt stellen wir uns vor, wir wollen nicht geimpft werden. Jeder ist ja, also ich sage, für mich soll ich will nicht geimpft werden, soll jeder seine eigene Meinung zu haben. Aber wenn ich das nicht machen will und es kommt eine Zwangsimpfung, dann ist die Frage von Ihnen, wie reagiere ich dann darauf? Also widersetze ich mich dem, kämpfe ich dagegen? Oder lasse ich mich impfen?
Das ist eine gute Frage. Das Erste, was wir machen können, ist, das können wir jetzt schon damit anfangen, dass wir darum beten, dass keine Zwangsimpfung kommt. Gott kann es verhindern. Denn nicht in jedem Land auf der ganzen Welt wird es das geben. Und ob es jetzt gerade in Deutschland kommt, wissen wir nicht. Aber man kann darum beten, wenn sie doch kommen sollte. Natürlich ist es so, wir können niemals sagen, macht illegale Dinge. Geht nicht. Ja? Natürlich sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn es um religiöse Gesetze geht. Aber in der Bibel steht nicht drin, es ist Sünde, sich impfen zu lassen. Ja? Also von daher ist es natürlich, es kann sein, dass wir sagen, es ist besser, wenn wir uns nicht impfen lassen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wenn so eine Zwangsimpfung kommt. Zum Beispiel, es gibt manche Ärzte, die auch gegen Impfungen sind. Und dann kann man dorthin gehen und sich mit diesem Arzt beraten. Und manchmal kann der Arzt vielleicht irgendeinen Test ausstellen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten. Es gibt legale Mittel, die man noch überlegen kann und versuchen kann, wenn so etwas kommen sollte. Also man muss nicht in Panik verfallen. Und das Letzte ist auch, es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn nun alles nichts helfen sollte und eine Zwangsimpfung da ist und ich geimpft werden muss, gibt es einen Bibeltext, der, denke ich, da sicherlich auch zu passt. Das ist Markus Kapitel 16. Markus Kapitel 16, und da spricht Jesus auch, ich denke, und das bezieht sich vor allen Dingen auf die letzte Zeit, in die wir jetzt hineinkommen. Da sagt er, Markus 16, Verse 17 und 18, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, in neuen Sprachen heißt das, in neuen Sprachen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Natürlich, wenn hier steht, etwas Tödliches trinken, heißt das nicht, dass wir jetzt jeden Tag Bohnenkaffee trinken sollen oder anderes Gift trinken sollen und dass uns das denn nicht schadet. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern wir sollen natürlich schon das tun, was wir selber können, um uns vor den Dingen zu schützen. Aber wenn uns jemand Gift ins Essen oder ins Trinken reinmischt, dann kann Gott und wird Gott Wunder tun, dass wir nicht Schaden nehmen. Das heißt, mit anderen Worten, wir können tun, was wir können, um uns nicht zu schädigen. Sollen wir ja auch tun. Wir sollen Gott nicht versuchen. Aber wenn es Dinge gibt, die wir nicht mehr kontrollieren können, die außerhalb unserer Entscheidung liegen, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott zugesagt hat, dass er uns auch helfen wird und schützen wird. Ja, und das dürfen wir sicherlich auch für diesen Fall, falls es kommen wird, auch in Anspruch nehmen.
Also genau, das ist, also, wir sollen nichts Illegales machen. Also wir sollen weder lügen noch irgendwie gegen den Staat vorgehen. Ja. Wir sollen alles Legale versuchen, um nichts und um diesen Zwang nicht zu erfahren. Aber am Ende, genau, ist es sozusagen in Gottes Hand immer noch. Ja. Mhm. Ich gehe gerade durch den Chat. Der zum Beispiel steht leider nicht, woher der kommt. Ich weiß nicht, woher die Frage kommt. Aber sie heißt hier, welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Gesellschaft in Deutschland und in der Welt haben? Welche Auswirkungen? Das ist natürlich das Schwierige an Prognosen. Also Prognosen sind dann schwierig, wenn sie in die Zukunft gehen.
Aber es ist eine wichtige, eine gute Frage. Ich denke, das ist die entscheidende Frage. Ich denke, darüber könnten wir jetzt eine Stunde reden. Sollten wir vielleicht auch machen, ja. Weil das ist, denke ich, genau das, was die Prophetie... Denn was in der Zug, was jetzt kommt, hängt damit zusammen, was die Prophetie sagt. Denn die Prophetie hat ganz klare Aussagen, die sagt, was ist geschehen. Wir können genau hineinschauen und sehen, das ist bereits passiert. Da stehen wir jetzt und das wird kommen. Und wenn wir uns anschauen, was in der Corona-Krise geschieht und was die Prophetie sagt, dann können wir sicherlich manche Verbindungen herstellen. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen können, okay, das kommt jetzt alles so, aber wir können sagen, Die Corona-Krise könnte ein Auslöser sein, dass diese letzten Ereignisse, die die Offenbarung voraussagt, jetzt losgetreten werden. Ja? Also was wir auf jeden Fall sagen können ist, das muss man kein Prophet für sein, die Corona-Krise wird die Wirtschaft massiv schädigen. Das heißt, die Wirtschaft wird, momentan ist sie sogar fast gestoppt, und die Weltwirtschaft, die Wirtschaft in Deutschland und auch die gesamte Weltwirtschaft wird sehr stark einen Rückgang erleben. Und jetzt kommen einige Szenarien, die passieren könnten. Es könnte passieren, dass sich die Wirtschaft wiederholt, dass es vielleicht nach 4 Wochen alles wieder vorbei ist und die werden wieder mehr produzieren, das wieder nachholen, was jetzt so alles liegen geblieben ist. Und dann wird sich das Ganze innerhalb von den nächsten 1-2 Jahren wieder normalisieren. Möglichkeit 2, Szenario 2 wäre, dass die Wirtschaft tatsächlich so stark Mitleidenschaft gezogen ist und auch damit die Finanzwirtschaft. Momentan haben wir ja eine Überschuldung der Banken und auch der Staaten und dass das ganze System, was wir momentan haben, auf wackeligen Füßen steht und dass dieser Anstoß, der jetzt gekommen ist, dazu führt, dass das Ganze umkippt, dass wir also einen Crash erleben werden. Ja. Und es könnte auch noch ein Szenario kommen, dass jetzt durch die vielen Hilfsgelder, die jetzt gerade freigegeben worden sind. Ich habe letzte Tage recherchiert, es sind ungefähr 6 Billionen Euro umgerechnet, 6 Billionen Euro zugesagt worden an Unterstützungs- und Hilfsfonds und Geldern weltweit für diese Wirtschaftskrise, die wir jetzt gerade haben. Und 6 Billionen, wenn man sich das vorstellt, wenn das Geld also in den Markt reinfließen sollte, aber der Markt momentan weniger Waren produziert, aber dieses ganze Geld da ist, dann würde es bedeuten, dass dieses Ungleichgewicht natürlich eine Inflation und eine Hyperinflation absehbar ist. Ja. Das wäre das dritte Szenario, was passiert. Also es gibt einige Dinge, die sicherlich massive Auswirkungen auf unser Leben haben werden. Eine weitere Auswirkung, die wir sehen können, ist, dass Gesetze sicherlich erlassen werden, die unser Leben einschränken. Zum Beispiel ist momentan diskutiert, dass man die Handyortung vorschreiben könnte und sollte.
Ja, ganz aktuell.
Dass das Bargeld abgeschafft werden sollte, weil das Bargeld ja auch Viren übertragen könnte, ja, dass andere Freiheiten weiter eingehen. Also das heißt, es gibt eine ganze Reihe an gesellschaftlichen Fragen, die mit dieser ganzen Krise zusammenhängen und die unsere Freiheiten einschränken könnten und werden. Und das, was sicherlich noch Schritt für Schritt jetzt kommen wird. Wir werden sehen, wie schnell das kommt. Und ja, gerade letzte Tage hat in der Schweiz ein Politiker gefordert, sofort Bargeld abzuschaffen. Ja. Also von daher, das ist nicht nur eine Verschwörungstheorie, das ist momentan von Politikern öffentlich gefordert.
Genau, so diskutiert. Gerade viele Themen, die diskutiert werden und die bestimmt Einfluss auf unsere Gesellschaft haben werden. Ja. Genau, die Frage, wir hatten dazu auch schon was zu einer ersten Sendung gesagt. Jetzt vielleicht nochmal, jetzt weiß ich auch, wo die Frage herkam, also Gruß nach Leonberg. hier sind noch ganz viele andere Fragen, die haben interessante Themen. Ich will noch mal eine Frage aufbringen, die uns per E-Mail gesandt wurde, bevor ich wieder in den Chat zurückgehe. Ich fand das ganz interessant, hier fragt jemand, hat die Mobilfunkstrahlung in Italien und China was mit der Pandemie zu tun? Müssen wir davon ausgehen, dass das zusammenhängt? Diese Frage kam zu uns per Mail. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Also ich meine, also es geht hier darum, also um dieses 5G-Netz. Ja. Also es gab ja so eine Tests von Huawei oder auf Deutsch Huawei, ja, die irgendwo in Wuhan ein Testgebiet in 2018 gemacht haben, dieses Netz da aufgebaut haben und seitdem dann mit 5G strahlen. Und nach Wuhan ging es, glaube ich, 2019 nach Südkorea und dann nach Italien. Es sieht wie die Spur aus. Aber tatsächlich, ich glaube, wir müssen sagen, wir wissen es nicht, ob es daran liegt. Also 5G strahlt halt, oder man kann nicht sagen strahlt mehr, 5G hat halt eine wesentlich höhere Frequenz. Also das heißt, die Schwingung, es ist viel energieintensiver, ja, halt nur für kurze Distanzen zu gebrauchen. Ja. Ich weiß, ob du da was zu sagen kannst. Ja. Also ich weiß, dass auf die Gesundheit, es gibt noch nicht genug Studien, soweit ich weiß.
Ja, richtig. Es ist Folgendes. Ich bin gerade dabei, eine Serie auch auszuarbeiten. Die nennt sich Digitale Demenz. Und da geht es sowohl um die Frage der Veränderung der Gesellschaft und von unserem persönlichen Leben durch Smartphones und durch diese Dinge, aber auch um die Strahlenbelastung. Ja, und übrigens der von mir angesprochene Dr. Mutter hat auch einige sehr gute Videos dazu herausgebracht. Könnt ihr auch gerne mal bei YouTube mal recherchieren, was er schreibt und sagt, besser gesagt sagt, in Videos über die Strahlenbelastung. Und sicherlich ist diese 5G-Geschichte eine Sache, die sehr problematisch sein wird. Ja, ich glaube weniger, dass man jetzt schon sagen kann, dass die Corona-Toten damit zusammenhängen. Denn es gibt sicherlich auch in anderen Gebieten in China, wo das 5G schon sehr weit verbreitet ist und wo keine oder wenig Corona-Toten waren. Aber Auf jeden Fall ist die Strahlung nicht zu unterschätzen von der 5G. Aber es ist direkt eine Verbindung herzustellen. Ich denke, wir sehen momentan, dass andere Gebiete wie Spanien oder so weiter auch sehr viel Tote haben, wo jetzt dieses 5G nicht verbreitet ist.
Mhm. Ja. Hier ist noch eine Frage im Chat. Hier wird gefragt, wenn es zum Bürgerkrieg kommt, also was wird zukünftig passieren, wenn es zum Bürgerkrieg kommt und wir tatsächlich angegriffen werden, verteidigen oder zulassen? Kommt aus München diese Frage. Wenn es zum Bürgerkrieg kommt und wir angegriffen werden, was machen wir dann? Verteidigen wir uns oder lassen wir das zu? Nun, wichtig ist, dass wir sagen, wenn wir angegriffen werden und Dinge werden uns weggenommen, es ist wichtiger, dass ihr diesen Menschen rettet, der euch ausraubt, als dass ihr die Lebensmittel rettet. Es ist wichtiger, dass derjenige noch von Christus erfährt und dass derjenige noch in die Ewigkeit kommen kann. Unsere Lebensmittel, die kann der Herr uns ersetzen. Aber tut diesem Menschen nichts, sondern versucht alles, um diesen Menschen noch irgendwie zu retten. Gebt ein gutes Zeugnis, auch wenn der euch beklaut. Und wenn einer von dir das Hemd fordert, gib ihm auch den Mantel.
Ja, richtig. Ich denke, hier können wir auch wieder schauen, wie hat Jesus gehandelt. Jesus, als Petrus das Schwert gezückt hat und zugeschlagen hat, hat das Ohr vom Malchus erwischt. Eigentlich wollte er sicherlich den ganzen Schädel erwischen, nicht nur das Ohr. Also Jesus steckt ein Schwert ein, denn wer das Schwert zückt, der wird auch das Schwert umkommen. Das heißt, wir können sicherlich uns selber schützen. Das sollen wir auch. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und ich gehe abends ins Bett, dann tue ich vorher mein Haus abschließen. Natürlich machen wir das. Das heißt also mit anderen Worten, wir können uns sicherlich schützen, indem wir unsere Häuser entsprechend auch vor solchen Dingen schützen können. Aber immer noch ist es so, dass wir dann immer noch darum beten dürfen und wissen dürfen, dass Gott seine Engel schickt, die uns beschützen und dass wir auch hier uns noch verlassen können. Denn es ist so, wenn Situationen kommen, wenn Feinde kommen, wer auch immer der Feind ist, ob das irgendein Mob ist, ob das Staat ist oder ob das irgendein Richter ist oder Polizei oder wer auch immer unser Feind sein könnte in der Zukunft. Wir sind niemals in der Hand des Feindes, sondern wir sind immer in Gottes Hand. Ich denke da an die drei Freunde im Feuerofen, die drei Freunde Daniels. Nebukadnezar hat das Bild aufgestellt und alle sollten niederfallen davor. Und sie sind nicht niedergefallen. Und dann hat Nebukadnezar sie kommen lassen, als er davon gehört hat. Und dann sagt er, was, ihr wollt nicht niederfallen? Ich gebe euch noch eine zweite Chance. Wir werden das Ganze nochmal machen, nochmal die Musik spielen. Und dann fallt nieder. Und wenn nicht, wer ist der Gott, der euch retten könnte aus meiner Hand? War seine Worte. Was antworten die drei? Sie sagen, wir müssen die gar nicht antworten. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns erretten von dem Feuerofen. Und aus dem Feuerofen, in dem Feuerofen. Und selbst wenn er es nicht tun sollte, werden wir trotzdem dein Bild nicht anbeten. Das heißt, sie sagen damit, wir sind nicht in deiner Hand, König, wir sind in Gottes Hand. Ob Gott uns rettet, wissen wir nicht. Er kann uns retten, das heißt, Gott ist größer als und stärker als du. Und selbst wenn Gott uns nicht rettet, dann hat er entschieden, dass wir sterben und nicht du. Und das ist der Punkt, dass wir immer wissen dürfen, egal was geschieht. Und wenn Plünderungen kommen oder wenn Bürgerkrieg kommt, wir sind immer in Gottes Hand. Und alles, was uns geschieht, muss an Gott vorbei. Und wir werden niemals sterben, wenn Gott es nicht will. Mhm. Und von daher, und unser Besitz, wenn der Bürgerkrieg kommt und wir unser Besitz verlieren, was soll's? Wenn das Sonntaggesetz kommt und wenn Jesus wiederkommt, werden wir sowieso alles zurücklassen müssen. Ob ich das eine Woche früher alles zurücklasse oder eine Woche später, das spielt ja keine Rolle.
Ich glaube, da hast du auch schon eine Frage beantwortet, die aus Amerika kam. Ich weiß gar nicht, aus welchem Teil, Nord- oder Südamerika, jedenfalls aus Amerika. Aber da wurde gefragt, wie wir uns vor Plünderung schützen können. Was hast du schon beantwortet? Wie schützen wir uns am besten vor Plünderung? Am besten, wir können die Sachen einschließen und so, aber wenn es jemand böse meint mit uns und uns die Sachen wegnehmen will, dann haben wir wenig Chance.
Ja. Es ist so, noch vielleicht ein Kommentar dazu. Wir wissen, dass in der letzten Zeit uns sowieso alles genommen wird. Mhm. Wenn das Sonntaggesetz kommt und wenn die letzten Dinge kommen, wird uns alles weggenommen. Das Problem ist weniger, dass uns die Dinge weggenommen werden. Das Problem ist manchmal eher die Frage, wie es weggenommen wird. Mhm. Denn wenn sie kommen und sagen, hier sind die Gesetze und jetzt dürft ihr nicht mehr und jetzt müssen wir fliehen, wir lassen alles zurück, okay, dann wissen wir es. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich nehme dies einfach alles weg, ja, und wir als das ungerecht empfinden. Genauso wenn ich einen Unfall habe und jemand fällt mir ins Auto rein und der andere ist schuld und dann sagen sie am Ende, du musst jetzt zahlen. Ja, also das heißt, Dinge, die wir als ungerecht empfinden, da sträuben wir uns innerlich dagegen. Aber wenn die Endzeit kommt, Gott entscheidet. Ja, und da dürfen wir es Gottes Hand legen.
Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, Mensch, ist ja schön, wie der Chat hier mitmacht. Ich habe noch so viele Fragen per E-Mail hier, aber ich will mal ganz kurz die Chat-Fragen, weil da sind ganz interessante bei. Also hier heißt es zum Beispiel, stehen wir vor Beginn der neuen Weltordnung? Wie man sagt, aus Chaos soll Ordnung werden. Also ist die Idee von einer neuen Weltordnung, also sozusagen ein Regierungssystem aufzubauen, eine Weltregierung, unter der wir dann alle sind. Wir wissen, das ist vorhergesagt. Ja. Die Frage ist jetzt, stehen wir, also wird das der Auslöser sein, diese Corona-Krise zum Beispiel, die Wirtschaftskrise vielleicht danach?
Ich bin gerade dabei, hier eine 10-teilige Serie auszuarbeiten und zu halten. Und ein Thema davon lautet die Corona-Pandemie und die neue Weltordnung. Das wird jetzt am Wochenende aufgenommen und in Leonberg. Und das, denke ich, da habe ich schon erstaunliche Recherchen gemacht. Ich bin sowieso schon sehr lange dabei, dieses Thema auch zu verkündigen. Ja, und früher war das Ganze eine sogenannte Verschwörungstheorie. Mittlerweile ist es eine Verschwörungstatsache geworden, weil ganz oft öffentlich davon gesprochen wird. Mhm. Ich habe ein Buch in die Hand bekommen von einem Herrn Barnett. Das ist einer, der war unter Bush und Obama, der Top-Berater der Regierung und auch des Pentagon, der amerikanischen Armee. Und er hat ein Buch geschrieben und darin sagt er, dass sie vorhaben, eine neue Weltordnung, eine Weltregierung aufzurichten. Und er hat genau auch den Fahrplan dahin alles beschrieben, wie das alles geschehen wird. Und das werde ich in dem Vortrag auch alles mit erwähnen.
Wann können wir damit rechnen, mit diesen Vorträgen?
Also der wird am Sonntag aufgenommen. Und ich denke, am Montag, Dienstag wird er dann im Internet zu sehen sein.
Okay, danke.
Nächste Woche, genau. Also, und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen darüber mehr in der Öffentlichkeit hören werden. Dass der erste Artikel, der in diese Richtung ging, war vom Spiegel. Spiegel hat vor ungefähr 10 Tagen Folgendes geschrieben, dass sie sagen, die jetzige Krise, die wir haben, das kann man sehen, dass ein Land alleine, ein Staat allein, die nicht lösen kann. Das ist eine globale, weltweite Krise. Und sie haben geschrieben, und man konnte schon die vorigen globalen Krisen sehen, nämlich die Klimakatastrophe und auch der Terrorismus und so weiter. Aber jetzt sehen wir es wieder. Und sie sagen, man sieht, dass so eine Krise nur gelöst werden kann, wenn wir eine Weltregierung haben. Also sie haben die Weltregierung ins Spiel gebracht und haben gesagt, die muss jetzt kommen, damit wir die Probleme lösen können. Also von daher, es war der erste Versuchsballon, den sie haben steigen lassen, um zu sehen, wie reagieren die Menschen jetzt darauf. Ja? Mhm. Und ich denke, das wird sicherlich in den nächsten Tagen öfter noch zu hören sein.
Mhm. Genau, wir wissen nicht genau, was dahin führt. Ja, wir wissen, es kommt dahin. Und es sind, glaube ich, interessante Dinge, die wir sehen. Also die Welt zieht sich gerade zusammen, alles wird gerade irgendwie global. Es sieht so aus, als geht es dahin, aber wir können natürlich nicht sagen, was. Ist es die Corona-Krise, die Finanzkrise, die Klimakrise? Ja, genau. Es gibt so viele Dinge, die gerade weltweit sind.
Und vor allem die Sache ist die. An der Stelle, denke ich, können wir auch noch auf die Prophetie überschwenken. In der Prophetie der Bibel steht eindeutig drin, dass so etwas kommen wird. Ein religiös-politisches Weltsystem. Und das haben wir an mehreren Stellen. Ja, das haben wir in Daniel 2 beschrieben. Das haben wir in Offenbarung 13, das Bild des Tieres. Und das haben wir in Offenbarung 17, die Hure auf dem Tier. Und das werde ich auch in diesem Vortrag mit einbauen, diese prophetischen Hintergründe. Und wie das jetzt dahin kommen wird, das wissen wir nicht. Aber die Möglichkeit wäre da, dass durch so einen Coronavirus die Wirtschaft zusammenbricht und durch einen Wirtschaftscrash, man sagt, wir brauchen ein neues Weltsystem, eine neue Weltwährung, und dass dann so eine neue Weltregierung, so eine religiös-politische Weltsystem aufgerichtet wird. Und dann natürlich auch wenn eine neue Währung kommt, natürlich auch dann, weil es ziemlich schnell gehen muss, natürlich dann auch bargeldlos und so weiter. Also, dass dann genau auch Offenbarung 13 mit dem Nicht-Kaufen, Verkaufen-Können sehr viel einfacher am Ende sein könnte. Also, das sind alles Dinge, die könnten ganz schnell dadurch kommen, aber es muss nicht. Wir können nicht sagen, es wird so kommen und dann kann es sein, dass in 3 Wochen sich alles wieder beruhigt und dann war es doch nicht. Das war übrigens das Gleiche damals 2007, 2008 gewesen bei der Finanzkrise. Ich bin überzeugt, dass einige Leute gab, die wollten das System crashen lassen. Aber Gott hat gesagt, nein, wir brauchen noch Zeit. Und Gott hat das Ganze wieder beruhigen lassen und es ist wieder nochmal über 10, 12 Jahre jetzt weitergegangen. Das heißt, wann die Weltregierung kommt, entscheiden nicht die Menschen, sondern entscheidet Gott. Und wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann können die Menschen machen, was sie wollen. Die kommt nicht, die Weltregierung. Mhm. Gott entscheidet.
Es gab schon öfter diesen Punkt, zu Ellen White-Zeiten schon.
Genau, es gab schon öfter diese Bestrebungen, das aufzurichten. Ja? Ja. Und von daher, jetzt sehen wir die Bestrebungen, denke ich, kann man auch schon wieder erkennen. Aber ob es gelingt, werden wir sehen.
Ich muss ja aber zwischendurch sagen, ich bin ja ganz begeistert von unseren Leuten im Chat. Die schreiben da so viel Schönes rein und haben so viele interessante Fragen hier. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle schaffen, aber ich sehe hier gerade, also hier wird, ich weiß nicht, woher die Frage kommt, aber hier schreibt jemand, sollten wir an den diversen Petitionen teilnehmen? Ich glaube, was wir alle jetzt gesehen haben, ist, dass momentan ganz, ganz viele Petitionen durchs Internet geistern. Ganz viele gegen Gender, gegen Klima, gegen Freiheitsbeschränkungen in der Krisenzeit. Also es gibt ganz viele Petitionen. Die Frage ist, sollen wir an den diversen Petitionen teilnehmen, fragt hier jemand. Ich glaube, das ist eine politische Frage. Also ja, genau. Kann, glaube ich, jeder
richtig. Also ich würde Folgendes dazu sagen. Wir haben in unserer Gesellschaft verschiedene demokratische Möglichkeiten und die sollten wir auch nutzen. Mhm. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Und solange wir die Möglichkeiten haben, Petitionen zu machen, ja, und auch zu unterschreiben und wir keinen Nachteil dadurch haben, ob wir Nachteile haben werden, wissen wir jetzt noch nicht, aber jetzt auf jeden Fall nicht, sollen wir unsere Stimme erheben, natürlich. Mhm. Also es ist sicherlich auch unsere Pflicht, auch gegen Strömungen, die nicht gut sind, ob das Gender ist oder ob das jetzt diese neue Kinderrechte ist oder was es auch sein mag, da kann man sicherlich auch Petitionen unterschreiben, dass man sagt, ja, damals beim Dritten Reich und wieder gesagt, ja, hat keiner was gesagt. Ja, ich denke, das sollte man uns nicht nachsagen können, dass wir nicht wenigstens was gesagt haben, dass wir nicht dagegen protestiert haben, aber man darf nicht in Illegalität kommen. Mhm. Also man muss immer noch die Dinge machen, die auch erlaubt sind. Allerdings ist es so, wenn jemand ständig immer nur gegen etwas protestiert, dann kann es sein, dass er irgendwann nicht mehr ernst genommen wird. Und zweitens, dann kann es natürlich auch sein, dass man irgendwann denjenigen auch im Schirm haben könnte, ne? Wenn dann die letzten Dinge losgehen. Aber das muss keine Angstmacherei sein, sondern man muss einfach nur drum beten und sagen, lieber Gott, ist es gut, an der Stelle mitzumachen oder nicht? Und Gott wird uns das schon zeigen.
Danke. Ich gehe noch ein bisschen weiter in den Chat. Ich habe hier so ganz viele spannende Fragen eigentlich in der Hand, aber ich finde die Chatfragen auch ziemlich gut. Das sind so viele. Ich nehme mal. Also die eine Frage ist, wohin? Ich vermute mal, ich weiß nicht, woher die kommt. Verstecken sich denn die Reichen? Also wohin, Fragezeichen, verstecken sich denn die Reichen? Geht das da weiter? Nö. Was ist mit den Reichen in der letzten Zeit? Denen wird es genauso gehen. Also Ellen White sagt einmal, an einem Punkt, dass wir uns, wenn wir uns ein Haus kaufen, wir sollen aufs Land rausziehen. Und das Haus, sie sagt, das soll nichts Großes sein, damit unser Herz nicht dran hängt. Ja, ja. Denn die Schwierigkeit ist, sie sagt, wir müssen es eines Tages verlassen, wenn die Verfolgung kommt. Es wird uns weggenommen werden. Ja. Und deswegen sollen wir nicht so pompös bauen, dass unser Herz an diesem Ding hängt. Ja. Vielleicht ist das gemeint mit der Frage.
Ich denke, die Reichen spielen in der letzten Zeit, in der Zeit, die jetzt noch vor uns liegt, eine große Rolle. Denn wir sehen, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden und der Mittelstand auch momentan immer mehr absackt. Und in Jakobus 5 haben wir ein Gericht über die Reichen für die letzte Zeit vorausgesagt. In Jakobus 5, ab Vers 1 heißt es, und nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der Schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Das heißt, hier sieht man übrigens auch, dass die Reichen ihren Reichtum, so wie es hier steht, nicht ganz legal, legal vielleicht schon, aber nicht ganz moralisch einwandfrei bekommen haben. Denn sie haben ihre Arbeiter nicht entsprechend, wie es hätte sein sollen, entlohnt. Ja, und sie haben sogar auch die Gerechten, das heißt die Gläubigen, getötet, verurteilt. Ja? Also hier gehen wir schon in die letzte Zeit rein. Mhm. Und da wird Gott über die Reichen ein besonderes Urteil sprechen und dabei auch vollziehen. Da sind wir dann in der Zeit, denke ich, wo nachher auch das Gericht über Babylon kommen wird. Das ist sicherlich auch damit verbunden. Mhm. Aber auf jeden Fall, dass wir, und wir leben in einem Land, wo wir zu den Reichen dieser Welt gehören. Ja? Dass wir uns überlegen müssten, inwiefern sind wir auch mitverantwortlich dafür und wie können wir auch hier schauen, dass wir moralisch und auch vor Gott vom Gewissen her nicht andere übers Ohr hauen, dass wir offen und fair sind und nicht immer nur für uns selbst haben wollen, sondern auch gerne, wenn es um Handel geht, wenn es um Wirtschaft geht, auch so mit dem anderen Handelsgeschäfte machen, dass jeder davon von profitiert und jeder die Win-Win-Situation
hat. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, wenn wir daran denken, dass Christus einmal sagte, es ist leicht, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, dass sein Reich in das Reich der Himmel kommt. Ja. Das heißt ja nicht, dass es böse ist, reich zu sein. Ja. Abraham war reich, Hiob war reich, Salomo war reich. Also viele Leute waren reich. Und doch ist es schwer, wenn unser Herz irgendwo dran hängt. Man kann halt nicht zwei Herren dienen. Ja. Und umso mehr Reichtum man hat sozusagen, umso schwieriger ist es, das auch loslassen zu können, wenn es drauf ankommt. Genau. Und das ist, glaube ich, in den letzten Tagen.
Das können wir jetzt lernen. Ja, jetzt in diesen Tagen, wo es schwieriger wird, jetzt können wir es lernen, auch loszulassen und auch mal Vorteile, die wir jetzt noch genießen, loszulassen.
Ja. Mhm. Hier kommt noch eine Frage und euch steht wieder nicht bei, woher, wie schade. Ihr müsst immer dazu schreiben, wo die Frage herkommt, das ist viel schöner. Das heißt hier, könnte es nicht sein, wenn eine Rezession kommt und viele Experten prognostizieren das, dass danach die 6 Tage Arbeitswoche und 6 Tage Schulwoche eingeführt wird? Das ist eine interessante Frage. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass man sagt, um die Wirtschaft zu retten, müssen wir die 6-Tage-Woche einführen. Wir müssen also auch samstags arbeiten. Das war übrigens auch eine von den Fragen, die mir per E-Mail zugeschickt worden sind, die wir auf fragen@amazing-discoveries.org bekommen haben. Ist es möglich?
Ja, natürlich ist es, das Szenario ist sogar sehr wahrscheinlich. Denn wenn jetzt es irgendwann sich wieder beruhigen wird und wenn jetzt die Beschränkungen wieder gelockert werden, dann muss ja die Wirtschaft wieder nachholen. Und die Kinder müssen ja auch wieder ein bisschen was nachholen, was sie jetzt in der Zeit weniger gelernt haben. Und da wird man sagen, gut, wie können wir das machen? Sonntag sicherlich nicht, der ist gesetzlich geschützt, aber der Samstag steht zur Verfügung. Ne? Und dann kann es ganz schnell passieren, dass wir in der 6-Tage-Woche sind, Arbeitswoche und auch Schulwoche. Und das wird natürlich für uns einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Ich erinnere mich daran, als ich zur Schule ging, war es auch noch 6-Tage-Woche. Ja? Ich war damals in der 1. bis 3. Klasse in Schleswig-Holstein in der Schule und wir hatten Samstag, Sabbat hatten wir Unterricht. Ja? Und natürlich war ich befreit, aus religiösen Gründen. Aber ich musste den Stoff dann immer nachholen, den wir im Sabbat gehabt hatten. Ne? Auf der anderen Seite ist es so, das wird natürlich für uns Schwierigkeiten geben, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Zeit, die wir jetzt hatten mit der 5-Tage-Woche und auch der 5-Tage-Unterricht, war für uns eine bequeme Zeit. Und bequeme Zeiten sind geistlich gesehen nicht unbedingt immer gute Zeiten. Wenn wir für den Sabbat kämpfen müssen, uns dafür wirklich, wenn wir Nachteile in Kauf nehmen müssen auch, dass ich am Sonntag halt dafür das nachholen muss oder was auch immer. Das heißt, ich muss mich dazu bekennen. Und dann machen wir umso mehr Erfahrungen auch wieder. Das heißt also, es wird natürlich schwieriger sein, wenn es so kommen sollte. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Chance, dass wir mehr Erfahrungen machen, dass Gott eingreift und dass Gott hier auch uns persönlich auch im Glauben stärkt.
Ich glaube, wir haben sogar Beispiele dafür. Also wir brauchen gar nicht so weit weggucken, aber wenn wir uns an die DDR erinnern, da hatten wir so eine 6-Tage-Woche und hier sind bestimmt noch viele auch im Chat, die das erlebt haben. Also diese 6-Tage-Woche, du sagst ja auch, du hast sowas auch kennengelernt. Also kann mich darauf einstellen, momentan schützen uns davor die religiöse Freiheit.
Ja,
wenn die eingeschränkt wird später, dann ist es natürlich schwieriger, aber da trifft dann eben in Kraft, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Richtig.
Da müssen wir uns dagegen verwehren.
Ich gehe davon aus, dass, wenn das kommen sollte, dass wir immer noch in einem Land leben werden, wo wir religiöse Freiheit haben. Und dann werden wir sicherlich von der Schulpflicht her unsere Kinder befreien können. Schwieriger wird es beim Arbeitsleben. Ja? Wenn der Arbeitgeber sagt, das geht nicht, die Maschinen müssen am Samstag laufen, ja? Dann könnte es sein, dass einige auch ihren Arbeitsplatz verlieren könnten wegen dem Sabbat. Ja?
Bevor ich jetzt im Chat, da sind 2 hochinteressante Fragen gerade im Chat, bevor ich auf die jetzt eingehe, vielleicht ganz kurz, wo du sagst, Arbeitsplatz verlieren in den letzten Tagen. Ich habe per Mail haben wir noch ein paar Fragen bekommen. Da fragt man, wenn in den letzten Tagen das so schlimm wird, wir unsere Arbeit verlieren vielleicht, wie sollen ärmere Menschen aufs Land ziehen, wurde gefragt. Also wenn wir uns das nicht leisten können. Und ich glaube, ich habe da was von Schwester White gelesen, vielleicht, das kennst du bestimmt, das Zitat, für die Gemeinde geschrieben, 2. Da sagt sie, der Herr hat uns als Gemeinde wiederholt die Anweisung gegeben, dass die Familien nach Möglichkeit von den großen Städten weg aufs Land ziehen sollten. Dort können sie sich selbst mit dem Lebensnotwendigen versorgen und so weiter. Also dann schreibt sie, warum. Aber sie sagt auch nach Möglichkeit. Also wenn ich sehr arm bin und nichts habe, dann sozusagen das irgendwie ein Stück Land irgendwo zu kaufen, ist ein Risiko. Und sie rät auch davon ab, das überstürzt zu machen.
Ja. Natürlich, aufs Land ziehen heißt nicht, dass ich auf dem Land Grundstück oder auch Gebäude kaufen soll. Das heißt es nicht. Ich kann auch aufs Land ziehen und trotzdem auch auf dem Land auch zur Miete wohnen. Ja? Und es ist auch Folgendes. Damals war ein Landleben etwas vollkommen anderes als heute. Damals war das Landleben teilweise, da hatten sie überhaupt keine Infrastruktur. Sie hatten dann weder Strom noch Wasser noch Telefon noch irgendwas anderes. Ja? Mhm. Und das Landleben war eine harte Geschichte. Wo wirklich man einen Pioniergeist brauchte, Und damals sind einige das Land gezogen und die kannten das nicht und die sind gescheitert. Und da sagt Ellen White, ihr habt es überstürzt gemacht, das war nicht gut. Aber sie sagt, heute ist es ganz anders. Sie sagt, wir sollten jetzt alle aufs Land ziehen. Und es ist Folgendes, wenn Gott uns etwas sagt, dann kann es manchmal sein, dass wir den Eindruck haben, es geht nicht. Als Jesus den Jüngern sagte, bei den 5000 gibt ihr ihnen zu essen. Das haben die gesagt, geht nicht. Das heißt also, wir sehen manchmal die menschlichen Dinge und die menschlichen Begrenztheiten. Aber wenn Gott etwas sagt, was wir tun sollen, dann wird er uns immer die Möglichkeit geben, es auch zu tun. Mhm. Das heißt, wenn ich arm bin und ich möchte aufs Land, ich weiß es, ich sollte aufs Land. Übrigens, jetzt ist die Zeit, wo wir aufs Land sollten. Wir sehen, dass diese Corona-Krise, in einigen Ländern ist es so, dass du Hausarrest hast. Ja? Wenn du denn im Hochhaus im 10. Stock wohnst, dann bist du in deine Wohnung eingesperrt. Wenn du auf dem Land bist, dann kannst du immer noch wenigstens um dein Haus rumlaufen, auf dein Grundstück. Ja? Mhm. Und hast noch frische Luft und Sonnenschein und Bewegung. Aber es ist so, wir können darum beten. Selbst wenn ich arm bin, kann ich darum beten, lieber Gott, öffne du mir die Tür. Du weißt, ich möchte aufs Land, ich bin bereit zu gehen, aber zeig du mir, wie ich das und wo ich das machen kann. Und wenn ich so bete, wird Gott die Türen öffnen. Es kann ja auch sein, dass es irgendwo vielleicht jemanden gibt, der irgendwo vielleicht sogar irgendwo ein Zentrum aufbaut, wo dann mehrere Leute wohnen können. Ja? Und dass jemand, der reicher ist, irgendwo was ein Haus kauft, ein größeres Haus vielleicht, das auf dem Land ist, und dann kann jemand anderen einziehen. Also es gibt tausend Möglichkeiten, ja, wie Gott das lösen kann.
Schau mal in den Chat. Das ist eine interessante Frage. Da heißt es, was ist das für ein Gott, der zulässt, dass wir verarmt und verknechtet werden? Und geknechtet werden wahrscheinlich. Ja. Warum lässt Gott sowas zu? Ich meine, wir wissen von Gott, Gott liebt uns mehr als sein eigenes Leben, das hat er bewiesen. Wie kann er zulassen, dass uns sowas passiert? Also, dass wir unseren Besitz verlieren, dass wir vielleicht sogar wirklich in Knechtschaft gehen. Das hat er ja mit dem ganzen Volk Israel gemacht. Wir lesen das ja. Okay. Dass ein ganzes Volk für 400 Jahre in Knechtschaft gegangen, oder wenn man die ganze Zeit zählt. Warum lässt Gott sowas zu, ist die Frage. Das ist eine interessante Frage und ich glaube, einer schreibt hier, ich weiß leider wieder nicht woher, aber das fragen sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, warum das so ist.
Ja. Und ich glaube, da. Genau, vielleicht kann ich was dazu sagen. Mhm. Das Hiob ist ein gutes Beispiel. Ja? Ich denke, Hiob lebte damals vor langer, langer Zeit und er war sehr reich. Mhm. Und warum er arm geworden ist, hat Gott zugelassen. Aber nicht, weil Satan so stark war, sondern weil Gott es zugelassen hat. Es war immer noch in Gottes Hand. Hiob war in Gottes Hand. Ja? Aber wir kennen diese Wette, die im Himmel gewesen ist und so weiter. Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand verarmt. Ja? Es kann sein, dass Gott es zulässt, weil er hier den Glauben prüft. Er hat auch von Hiob den Glauben geprüft. Er hat Hiob eine besondere Erfahrung gegeben. Ja? Aber es kann auch sein, dass jemand verarmt, weil er selbst vielleicht, was weiß ich, selbst verschuldet. Ja? Wenn jemand ein Spieler ist und all sein Geld verspielt, dann wird er auch arm. Ja? Und da kann man sagen, warum Gott hat zugelassen. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, arm sein heißt ja nicht, dass ich unglücklich sein muss. Ja? Sondern arm sein bedeutet auch, dass ich von Gott mehr abhängig bin. In der letzten Zeit, in der letzten Endzeit, werden wir alle arm sein an Gütern. Jesus war auch arm. Mhm. Das hat er besessen, nur seine eigene Kleidung. Ja? Aber entscheidend ist, dass wir von Gott abhängig sind und dass wir uns von Gott führen lassen und dass wir in ihm ruhen können und zufrieden sein können und den Frieden Gottes und die Freude Gottes im Herzen haben können.
Und das dürfen wir, glaube ich, auch lernen. Also wenn wir in Daniel 12, Vers 10 lesen, da heißt es, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und ja. Die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Ja, ja. Die Bibel sagt ja, Gott erzieht uns wie sein Sohn. Er möchte uns nicht verlieren. Und wenn wir auf falschen Wegen sind, dann ruft er uns durch sein Wort zur Umkehr, ganz liebevoll. Und wenn wir aber das nicht verstehen, dann wie das Beispiel von Nebukadnezar. Der arme Nebukadnezar, der hat seine Regierungsgeschäfte verloren und alles, nur damit er am Ende gerettet werden kann. Und so macht Gott das mit uns manchmal auch. Um unseren Charakter zu reinigen, um uns zu heiligen, verlieren wir manchmal Dinge. Dadurch lernen wir aber Gott näher kennen. Wir machen Erfahrungen mit ihm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns.
Deswegen ist meine Charakterentwicklung ist mir wichtiger, ist für Gott wichtiger, als mein bequemes Leben. Mhm.
Und es ist nicht interessant, dass der Vers hier auch sagt, die Gottlosen werden es nicht verstehen. Ja. Denn ich meine, es ist ja manchmal so diese Meinung, Moment mal, dein Gott ist allmächtig und dein Gott liebt dich. Warum geht es dir dann schlecht? Ja. Warum verlierst du deinen Arbeitsplatz? Warum hast du diese Krankheit? Warum passiert dieses Unglück in deiner Familie? Ja. Und ich glaube, wenn man Jesus nicht kennt, wird man es nicht verstehen. Mhm. Wenn man ihn kennt, dann kann man wahrscheinlich mit Paulus ausrufen, den, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ja. Im Himmel werden wir dann erfahren, warum das so war. Aber für unsere Rettung, dafür sind die Sachen gekommen.
Ja, genau. Das ist so, Ellen White sagt, Gott führt uns so, wie wir uns selber führen würden, wenn wir jetzt schon das Ende sehen würden. Mhm. Oder wenn wir an seiner Stelle wären. Ja? Mhm. Das heißt also, wir würden uns selber genauso führen, wenn wir das, den Überblick hätten, den Gott hat. Ja? Deswegen ist es, denke ich, manchmal ist es sogar so, dass Krisenzeiten, ob das jetzt Armut ist oder Krankheit ist oder andere Probleme, sogar manchmal für uns segensreicher sind, als wenn alles nur glatt geht.
Mhm. Ja, absolut. Jetzt diese, ja, das passt hier so schön. Hier sind zwei Fragen. Wenn diese Dinge kommen, diese Krisen auf uns zukommen, darauf wird sich das wahrscheinlich beziehen, und wir gehen dadurch in die Heiligung, also passiert damit, weil Gott unseren Charakter verändern möchte. Hier wird geschrieben, leider auch wieder kein Ort, wird unser Charakter bis Gnadenzeitende perfekt sein? Und gleichzeitig, hier kommt noch eine Frage, wie wichtig ist mein Charakter und Heiligung in der Endzeit? Also in der Endzeit, wir sind in der Endzeit, aber wir sind noch nicht am Ende der Gnadenzeit. Also wie wichtig ist Heiligung und Charakterveränderung jetzt hier, heute? Und wird er perfekt sein? Das sind, glaube ich, zwei interessante Fragen. Vielleicht kann ich dazu mal ein Zitat. Viele fragen sich, was ist das? Ich meine, Christus sagt in Matthäus 5, Vers 39, ihr sollt perfekt sein, weil euer Vater im Himmel perfekt ist. Oder vollkommen sagt, ihr sollt vollkommen sein, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Im Englischen wird es mit perfekt übersetzt. Und wenn man fragt, was ist das, dann Paulus spricht in Kolosser 3, Vers 14 davon, was diese Vollkommenheit ist. Und er sagt, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also ich denke, Heiligung führt vor allem dahin zu der Liebe zu Christus und zu der Liebe zum Mitmenschen. Ja. Und wenn man sich fragen, was ist diese Vollkommenheit? Scheint die Liebe zu sein, die wir zu Gott haben und die wir zum Nächsten haben. Die Frage ist, Ende der Gnadenzeit, also wir wissen, irgendwann läuft das Gericht im Himmel ab, müssen wir bis dahin perfekt sein, also diese Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen haben.
Ja, ja. Ich denke, die Frage können wir wieder eine ganze Stunde drüber reden.
Da hätte ich jetzt gerade Angst vor. Ja, genau.
Das ist eine wichtige Frage. Ja, deswegen, wir haben schon für nächste Woche genügend Stoff.
Wir haben aber nicht mal das von heute geschafft.
Aber es ist Folgendes. Die erste Frage ist, was heißt denn ein perfekter Charakter? Perfekter Charakter ist Jesu Charakter. Und wie ist Jesu Charakter? Das lesen wir in Galater 5, Vers 22 und 23. Und diese Eigenschaften, die hier stehen, das sind Charaktereigenschaften. Und zwar Charaktereigenschaften Jesu. Mhm. Und da steht, die Frucht aber des Geistes, Galater 5, Vers 22, 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstkontrolle. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Das heißt, das sind die Charaktereigenschaften. Ja? Ein perfekter Charakter heißt, dass ich das widerspiegele. Mhm. Natürlich ist die Frage, wann habe ich genügend Liebe? Wann habe ich genügend Freude? Habe ich genügend Geduld? Ich bin überzeugt, wir werden, also ein perfekter Charakter heißt nicht, ich habe 100% erreicht. Denn die Charakterfrage ist eine Frage, die nach oben offen ist. Wie die oben, nach oben offene Richterskala. Ja? Mhm. Also selbst in der Ewigkeit werden wir in diesen Punkten, in diesen neun Punkten, die hier stehen, werden wir immer weiter zunehmen. Mhm. Wir werden weiter zunehmen an Liebe und an Friede und an Freude. Das heißt, wir werden nie am Punkt sagen, wo wir sagen, jetzt haben wir es erreicht und höher geht es nicht mehr. Nein. Das heißt, wir werden immer weiter wachsen darin. Ja? Mhm. Und von daher ist die Frage, was heißt das jetzt? Ne? Ich denke, was wir sagen können, um auf die Frage nochmal wieder ein bisschen zurückzukommen, was dahinter steht. Gott möchte, dass wir in der letzten Zeit ihm immer ähnlicher werden.
Ich glaube, das wollte er schon immer, nicht
unbedingt. Genau, natürlich. Aber es ist Folgendes. Ganz wichtig ist zu unterscheiden. Die Bedingungen der Erlösung sind zu allen Zeiten das Gleiche. Die Bedingungen der Erlösung beim Alten Testament, das Gleiche wie im Neuen Testament. Glaubensgerechtigkeit. Durch den Glauben an Christus werden wir erlöst. Auch im Alten Testament hatten wir keine Werksgerechtigkeit. Nein, auch da hatten wir durch den Glauben an den kommenden Messias, und das haben sie durch das Opfern zum Ausdruck gebracht, dass sie glaubten, der Messias kommt und der wird meine Sünden tragen, und dadurch haben sie Vergebung und Erlösung bekommen. Und diese Bedingungen der Erlösung werden immer gleich sein. Auch in der letzten Generation wird die Bedingung der Erlösung sein, ich habe Jesu Angebot angenommen für mich, ich glaube an ihn, ich vertraue ihm und deshalb bin ich erlöst durch den Glauben. Wir dürfen nicht sagen, in der letzten Zeit ist die Bedingung auf einmal Charaktervollkommenheit. Wenn du es nicht erreicht hast, dann wirst du nicht gerettet. Nein, sondern es ist Folgendes. In der letzten Zeit wird es so sein, dass die Bedingung noch die gleiche ist, aber Gott wird in mir den Charakter so durch die Heiligung weiter wachsen lassen, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo wir Jesu Charakter widerspiegeln.
Das müssen wir, glaube ich, alle nicht. Genau. Und ich glaube, man kann das auch schön erkennen in dieser Geschichte. Vielleicht, als Jesus seine Jünger aussandte, die 70, und die kamen zurück. Und die sagen, sogar die Geister mussten uns gehorchen. Christus sagt, freut euch nicht darüber, dass die Geister euch untertan sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Genau. Und er spricht natürlich, wo sind die geschrieben? Natürlich im Buch des Lebens. Das heißt, die waren schon im Buch des Lebens eingetragen. Man kann ja wieder ausgestrichen werden, aber die wurden schon aufgeschrieben. Das ist schon was Besonderes. Und wir würden jetzt sagen, also wenn die da schon drinstehen, es geht nicht darum sozusagen, dass ich mir so aufmale, das und das muss ich alles erreichen, denn zu Gottes Charakter werde ich sogar im Himmel noch hinwachsen. Also ich werde Christus bewundern für das, was er ist, wie er ist. Aber ich muss einen Charakter haben, mein Charakter muss geprägt sein von der Liebe zu Gott und von der Liebe zu meinem Nächsten. Darin sind alle Gebote eingeschlossen. Was jetzt die Gefahr in dieser Frage ist, manchmal entweder ich setze mir also Maßstäbe, ich versuche durch Werke gerecht zu werden, das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, ich sage, naja gut, Christus wird mich schon annehmen, er hat mich als Sünder berufen, ich werde als Sünder in den Himmel kommen. Das ist auch völlig falsch, kein Sünder wird in den Himmel kommen. Also der Charakter muss verändert werden, das stimmt. Heiligung ist ganz wichtig. Und warum ist denn in unseren Tagen so wichtig? Weil es noch nie größere Not und Abfall als in unseren Tagen gab. Und gerade heute müssen wir dafür kämpfen und auch eben einander helfen.
Genau. Gibt es zwei interessante
Zitate? Ich muss ganz kurz sagen, die letzten 5 Minuten.
Ja, genau. Okay. Ich werde gerne noch 2 Minuten dazu. Es gibt 2 Zitate von Ellen White, die sehr interessant sind. Einmal sagt sie, Jesus kommt nicht wieder, um unseren Charakter zu verändern, sondern er kommt wieder, um uns mit einem veränderten Charakter in den Himmel zu nehmen. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass sie sagt, wenn Jesu Charakter in seinen Kindern sichtbar wiedergespiegelt ist, dann kommt er wieder, um sie zu holen. Ja? Das ist jetzt kein Du musst, sondern jeder, der mit Gott lebt und Gott erlaubt, dass er in uns arbeitet, den wird Gott dazu führen, dass wir am Ende diesen Charakter haben. Wenn Jesus am Ende, die Gnadenzeit zu Ende ist, wenn Jesus aus dem Allerheiligsten hinausgeht, und dann kann er nicht mehr Sünden vergeben. Und dann wird er uns versiegeln, das heißt, dann werden wir einen Charakter haben, dass wir auch nicht mehr bewusst sündigen werden. Das ist dann aber keine Bedingung der Erlösung, sondern dass wir Jesus in uns, den Charakter festigen und in der Versiegelung festmachen.
Danke. Vielleicht wissen Sie auch zum Beispiel von Römer 5, Vers 5, da sagt Paulus, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Und aus dieser Liebe zu Christus werden wir handeln, eben zu unseren Mitmenschen und Gott gegenüber. Ja. Und das ist halt das Wichtige, diese Handlung, also die erkennt man nur durch die Liebe. Deswegen sagt Paulus ja auch, ich könnte alles, wenn ich alles, mein Geld den Arm gebe, wenn ich mich verbrennen lasse, ein Märtyrertod, ich hätte die Liebe nicht, wäre es nichts. Also das ist das Wichtige. Also macht fest in der letzten Zeit, dass ihr diese Liebe zu Christus habt. Wie bekomme ich die Liebe? Verbringt Zeit mit Christus, lernt ihn kennen. Ja. Wenn ihr ihn kennenlernt, werdet ihr seinen Charakter lieben, werdet ihr ihn lieben. Und diese Liebe wird automatisch eine Veränderung bringen.
Genau. Und jetzt natürlich das haben wir in 2. Korinther 3, muss ich einen Text dazu lesen.
2. Korinther 3,
Vers 18. 18. Ganz genau, okay. Richtig. Da sagt Paulus, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir werden verklärt oder verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geist ist. Das heißt, je mehr wir auf Jesus schauen, desto mehr werden wir in seine Herrlichkeit ist in seinen Charakter. Wenn wir von Schritt zu Schritt, von einem Punkt zum nächsten Punkt, von einem Schritt zum nächsten Schritt, in seinen Charakter verändert, verklärt, wenn wir auf ihn schauen. Und das, denke ich, ist das Geheimnis, gerade für die letzte Generation.
Danke. Jetzt muss ich mal, also für die letzten 2 Minuten, hier sind auch viele Fragen im Chat, aber ich will hier die eine hier noch, wie heißt es, woher weiß ich, dass Gott noch Gnade mit der Menschheit hat? Also woher können wir heute wirklich wissen, dass die Gnadenzeit noch nicht abgelaufen ist? Ich würde ja schon fast sagen, allein schon mit der Frage wegen.
Ja. Es ist so, die Bibel sagt eindeutig, die Gnadenzeit endet dann, wenn die Plagen beginnen. Oder andersrum gesagt, die Plagen beginnen, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht. Mhm. Und das ist dieser Spruch im Himmel in Offenbarung 22. Da heißt es, wer gut ist, der bleibt gut, wer böse ist, der bleibt böse. Mhm. Wir hören es auf der Erde aber nicht. Aber solange sich auf dieser Erde sich noch Menschen bekehren, solange die Plagen noch nicht ausgegossen worden sind, und Corona ist keine Plage, auf jeden Fall nicht eine der 7 letzten Plagen, solange haben wir Gnadenzeit. Ja? Und von daher können wir wissen, noch haben wir Gnade, aber wir wissen nicht, wann unsere persönliche Gnadenzeit endet, wenn wir sterben. Und die letzten Ereignisse werden auch heftig und schnell kommen. Und das kommt ziemlich schnell, dass auch für uns irgendwann die Gnadenzeit zu Ende geht.
Mhm. Das ist, glaube ich, ein guter Indikator, ne? Dass wir wissen, also die Gnadenzeit läuft dann ab, wenn die Plagen beginnen. Genau. Und wir wissen vorher, bevor die Gnadenzeit abläuft, muss noch ein Sonntagsgesetz kommen, sogar ein internationales.
Richtig.
Und das sind so, also wir wissen nicht, also wir werden das nicht mal mitkriegen, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Das kriegt hier auf der Erde kein Mensch mit. Aber Christus hat uns gesagt vorher, was noch passieren soll. Und das sind, glaube ich, so ein paar Dinge, die wir uns angucken können. Also und da ist zum Beispiel eben, und ganz wichtig, dieses Sonntagsgesetz kommt. Ist es noch Gnadenzeit, wenn der Spätregen fällt, die Ausgehung des Geistes? Immer noch Gnadenzeit, wenn der laute Ruf ausgeht? Und es ist eben auch immer noch Gnadenzeit in der großen, furchtbaren Christenverfolgung, die noch vor uns liegt.
Richtig.
Und dann, wenn das vorbei ist, dann endet die Gnadenzeit und dann kommen diese Plagen.
Ganz genau.
Die sind eine ganz kurze Zeit danach. Aber das ist, ja, vielleicht so jetzt, Moment, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwie 20 Fragen oder so, die uns per E-Mail zugesandt wurden. Wir fassen die ein bisschen zusammen, machen wir nicht jetzt. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Ich muss jetzt leider so ein bisschen vertrösten. Das sind noch so spannende Dinge. Also erstmal möchte ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank euch alle, die ihr euch am Chat beteiligt habt und auch, die ihr uns im Vorfeld E-Mails geschickt habt. Da kamen sowohl, es kamen interessante Fragen kamen an, aber ihr habt uns auch interessante Sachen geschickt. Vielen Dank an alle, die uns so Pamphlete geschickt haben, Ausarbeitung, da waren so gute Dinge bei. Danke auch an die Ärzte und Politiker, die uns Dinge geschickt haben. Das ist hochinteressant, diese Informationen zu bekommen. Und ich wünschte, wir hätten heute noch ein bisschen darüber reden können.
Richtig, genau.
Aber da wir nur 60 Minuten Zeit haben.
Ja, noch eine Empfehlung.
Ja?
Dieses Buch empfehle ich euch zu lesen, von Ellen White, Christus kommt bald.
Mhm.
Ja? Dieses Buch spricht genau von diesen letzten Ereignissen. Und der Aussagen von ihr mit der Bibel verknüpft. Ja? Und das empfehle ich euch, das ist jetzt die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und übrigens auch das Seminar Kommende Ereignisse, was ich mal ausgearbeitet habe, wo auch Zitate von Ellen White und der Bibel zusammengefasst sind über die letzten Ereignisse, damit wir wissen, was auf uns zukommt und entsprechend darauf einstellen und vorbereiten können.
Hm, Dankeschön. Ich freue mich drauf, dass wir nächste Woche, sind wir schon wieder zusammen, nächste Woche allerdings am Donnerstag. Genau, wir versuchen das bewusst jetzt mal auf den Donnerstag zu legen, denn irgendwie ist es so bei den Ministries rumgegangen, dass man am Dienstag irgendwie viel sendet. Und wir wollen nicht alle Sachen aufeinander haben, sondern es wäre halt schön, wenn wir auch die Sachen von Bogenhofen sehen können, von Joel Media und eben auch von AD. Und dass wir uns ein bisschen aufteilen. Deswegen wollen wir jetzt versuchen, das zukünftig auf einem anderen Tag zu machen. Wir werden es nächste Woche Donnerstag haben. Da werden wir noch viele, viele Fragen, die wir noch haben, beantworten. Und auch ihr, wäre schön, wenn ihr wieder live dabei seid bei uns im Chat. Und wenn ihr uns wieder Fragen schickt, dann werden wir versuchen, darüber zu diskutieren und diese Dinge zu beantworten. Tut mir leid, dass wir heute nicht alle geschafft haben, die im Chat gestellt worden sind. Aber wenn es eine wichtige, brennende Frage ist, schickt die uns per E-Mail an fragen@amazing-discoveries.org. Dann wollen wir sie mit aufnehmen und versuchen sie in unserem nächsten Dialog dann am nächsten Donnerstag zu haben. Bis dahin, Gottes Segen euch. Vielen Dank dir, dass du bei uns warst.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Gottes Segen.